Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Indiens Wirtschaft wächst rasant, mit jährlichen Wachstumsraten von knapp 8%. Das Land hat seine ehemalige Kolonialmacht Großbritannien überholt und steht jetzt auf Platz 5 der größten Volkswirtschaften weltweit. Grund dafür ist auch, dass sich der Subkontinent als zunehmend interessanter Beschaffungsmarkt und Alternative zu China anbietet.
Indien ist allein schon aufgrund seiner Größe relevant. Seit letztem Jahr das bevölkerungsreichste Land der Erde. Alleine deshalb zieht es schon so ein bisschen die Blicke auf sich. Und ansonsten ist es auch wirtschaftlich relevant. Es ist aktuell die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt und mit einer sehr vielgliedrigen Wirtschaft. Das heißt, die nicht nur in einem Sektor stark ist, sondern die sich halt gut entwickelt oder weit entwickelt ist in vielen verschiedenen Sektoren.
Sagt der GTI-Korrespondent Florian Wenke in Mumbai. Er und seine Berliner GTI-Kollegin Maren Haring geben uns gleich im zweiten Teil unseres Podcasts einen Überblick zu Indien als Beschaffungsmarkt. Beide haben gerade an einer Studie zu Sourcing-Chancen in Indien gearbeitet und verschiedene Branchen untersucht. Aber jetzt zuerst zu Klaas Neumann, Senior Vice President beim Softwarekonzern SAP. Er hat vor mehr als 25 Jahren für SAP das Potenzial Indiens entdeckt und den Standort aufgebaut. Heute arbeiten auf dem Subkontinent 15.000 Menschen für den deutschen Konzern. Herr Neumann, hallo. Was würden Sie sagen, warum sind die Inder so vorne dran, was die IT betrifft?
Indien hat Talent für Mathematik schon immer gehabt. Die Ausbildung in Mathematik in Indien ist auch nach meiner eigenen Einschätzung. Alle meine drei Kinder sind in Indien auch zur Schule gegangen. Daher weiß ich, dass in Indien einfach auch der Fokus auf die Mathematik immer sehr, sehr groß ist. IT hat viel mit Mathematik zu tun. Einfach weil das Programmieren von Software eben auch ein gewisses mathematisches Verständnis voraussetzt. Das ist mal das eine. Das zweite ist auch, dass man, um eine IT-Firma zu gründen, wenig Kapital braucht. Die ersten großen IT-Firmen, die heute Hunderttausende von Menschen beschäftigen, sind im Grunde alle mit PCs im Wohnzimmer des Gründers entstanden.
Seit wann genau engagiert sich denn SAP in Indien?
Also wir haben festgestellt, Ende der 90er Jahre schon, dass wir durch den Internetboom, damals gab es ja dieses, was später Internetbubble hieß, aber damals hieß es noch Internetboom, haben praktisch Startups und junge Unternehmen unglaublich viele Talente angezogen, sodass wirklich eine Knappheit an Softwareentwicklern bestand, auch in Deutschland. Und wir haben im Grunde niemanden mehr gewinnen können für unser Unternehmen. Aber wir hatten unglaubliche Wachstumspläne und auch Notwendigkeiten zu wachsen. Und daher war es einfach notwendig für uns, außerhalb zu schauen. Und dabei sind wir dann halt auf Indien gestoßen.
Waren Sie davor schon mal in Indien?
Ich war privat in Indien. Also mein allererster Indienbesuch war 1993 noch als Rucksackreisender von Pakistan, von Rawalpindi und Richtung Amritsar. Das war die erste Stadt in Indien, die ich gesehen habe. Der goldene Tempel in Amritsar. Das war auch die erste Nacht, die ich in Indien verbracht habe. Die habe ich im goldenen Tempel verbracht. Also es hat mich schon sehr tief beeindruckt, das Land. Also ich kenne das Land aus verschiedensten Perspektiven. Eben auch als Rucksackreisender, der tagelang in Zügen unterwegs ist und so. Natürlich viel von diesem Charme Indiens, von dieser Lebensfreude, von diesen Farben, der Musik und all den Dingen. Das hat man natürlich, wenn man als Low-Budget-Reisender da mehrere Monate unterwegs ist, anders wahrgenommen als später, wenn man für einen großen DAX-Unternehmen dorthin reist und in guten Hotels wohnt und jeden Tag eine vollgepackte Agenda hat.
SAP hat sein Indien-Geschäft 1995 gestartet, wobei der Subkontinent anfangs vor allem ein Absatzmarkt für das Unternehmen war. 1998 haben sie dann schon das erste SAP-Lab in Indien aufgebaut. Was genau wird da gemacht?
Softwareentwicklung. Also wir entwickeln eben Teile unserer Produkte in Indien. Die Softwareentwicklung macht fast 90% unserer Mitarbeiter in Indien aus. 10% machen Vertrieb lokal, also lokales Geschäft. Und 90% der Mitarbeiter in Indien, und insgesamt sind das so circa 15.000 in Indien, machen eben die Softwareentwicklung oder sind eben Teil unserer globalen Softwareentwicklung.
15.000 Mitarbeiter, aber dann wahrscheinlich über mehrere Städte verteilt.
Also wir sind in Indien neben Bangalore, wo es sicherlich 80% unserer indischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sind wir noch in Gurgaon, in Pune, in Mumbai und in Hyderabad mit Softwareentwicklung, aber eben deutlich kleiner. Das sind teilweise auch Standorte, die wir durch Akquisitionen erworben haben. Oder dass man gesagt hat, wir wollen auch nicht alle Eier in einen Korb tun. Das heißt, wir brauchen vielleicht in Indien auch ein bisschen einen größeren Footprint, wie man so schön sagt, dass man nicht wirklich alles in eine Stadt setzt. Denn es gibt ja auch Risiken in einem Land und die können durchaus auch unterschiedlich in so einem Subkontinent wie Indien sein, sodass man dann auch so ein bisschen Risikosteuerung machen kann, wenn man an verschiedenen Standorten ist.
Aber auf Bangalore oder Bengaluru fokussieren Sie sich. Warum?
Es ist tatsächlich so, dass Bangalore hat sich für uns halt als sehr, sehr guter Standort auch bewiesen, weil es von den Lebensbedingungen her vernünftig ist, weil es IT-Talente aus ganz Indien anzieht, was in anderen Städten nicht unbedingt der Fall ist. Also nach Bangalore, da kann sich fast jeder, der in Indien IT-Skills hat, vorstellen, dahin umzuziehen, einfach weil es da so viele Möglichkeiten gibt.
Wie sehen denn Ihre Planungen für die Zukunft aus?
Naja, wir investieren weiter in Indien, das ist klar. Wir bauen auch gerade neu in Bangalore einen weiteren Campus. Das heißt, wir haben schon auch Zuversicht, dass wir in Indien weiter wachsen können. Und es geht eben im nächsten Schritt auch um qualitatives Wachstum, weil wir leben ja nun in einer sehr, sehr dynamischen Welt in der IT-Industrie. Da gibt es natürlich auch Jobs, die wird es in der Zukunft vielleicht nicht mehr so geben, weil die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, die wird auch Jobs übernehmen. Das heißt, man wird höher qualifizierte Jobs dann entsprechend brauchen. Und auch da ist natürlich ein Wandel dann, den wir vorhersehen. Also ich sehe auch, dass wir AI-Anwendungen, das wird ein größeres Feld werden.
Ist denn AI, also künstliche Intelligenz, für die IT-talentierten Inder nicht eine Riesenchance?
Die Diskussion in Indien geht in der Tat genau um diesen Punkt. Indien könnte einer der großen Profiteure von AI sein, weil es einfach viele sogenannte Use Cases, also Anwendungen, geben muss mit AI, die auch irgendjemand programmieren muss. Und diese Anwendung programmiert noch die AI oder die künstliche Intelligenz nicht selbst. Dafür braucht man also noch Softwareentwickler, die das machen. Also da gibt es extrem viel Potenzial für ein Land, das Millionen von Softwareentwicklern hat. Gleichzeitig gibt es eben auch viele IT-Service-Jobs in Indien, die möglicherweise von AI-Systemen mal übernommen werden können.
Indien ist ja ein bedeutender Exporteur von IT-Dienstleistungen. Allerdings spielt Deutschland als Abnehmer gar nicht so eine große Rolle. Anders als die USA und UK.
Man muss natürlich sehen, UK und Indien haben natürlich traditionell enge Verbindungen. Deshalb lag UK schon immer vorne in Europa bei den Abnahmen von indischen IT-Dienstleistungen, also auch vor dem Brexit. Aber der Brexit wird diesen Trend natürlich verstärken, weil wir in Deutschland haben natürlich eine einheitliche Datenregelung mit dem Rest der EU. Das heißt, wenn Sie als deutsches Unternehmen Ihre IT-Dienstleistungen in Bulgarien oder in Rumänien oder in Polen einkaufen, wo Sie vielleicht vom Preis her ähnlich liegen wie in Indien oder nur knapp drüber, dann brauchen Sie sich zumindest keine Gedanken um Privacy, Data Protection und diese Themen zu machen. Wenn Sie das in Indien einkaufen oder wenn Sie aus Indien heraus Services machen in Ihren IT-Systemen, auch wenn die IT-Systeme in Deutschland sind, der Zugriff auf diese Systeme ist beschränkt aus Indien. Das heißt, Sie können das nicht einfach so machen. Das kommt eben dann genau darauf an, welche Daten liegen auf den Systemen. Also da sind die EU-Bürger sehr, sehr gut geschützt. Diese Mechanismen greifen auch sehr gut und da müssen natürlich alle Firmen sehr, sehr sorgfältig sein. Und daher, glaube ich, gucken viele deutsche Firmen dann doch eher nach Osteuropa, weil das von den Compliance-Regeln eben einfacher zu handhaben ist. Aber wenn Sie natürlich sehr weit skalieren wollen mit Hunderten oder gar Tausenden von Leuten, die Sie brauchen, dann führt wahrscheinlich kein Weg an Indien vorbei und alle großen indischen IT-Firmen haben natürlich auch nicht nur Büros, sondern wirkliche Ableger in Deutschland, also jetzt Infosys, Wipro und so weiter. Und da kann man sich natürlich auch direkt an die wenden.
Was ist denn an der Arbeit mit Indern anders? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Was meine persönliche Erfahrung ist mit indischen Mitarbeitern und so, ist natürlich auch diese Begeisterung, die dann darüber kommt. Das heißt, eine sehr positive Einstellung zur möglichen Problemlösung. Also ich sage immer, wenn man in Indien mit 10 Leuten im Raum sitzt und ein Problem hat, dann kommen sofort, man hat das Problem noch gar nicht ganz dargestellt, da kommen schon die ersten Sachen, also ich habe schon eine Idee, wie wir es machen, vielleicht machen wir es so oder so, und der Letzte, der rast schon raus und fängt direkt an zu programmieren. Ne? Und wenn ich mit dem gleichen Problem in Deutschland da mit meinem Team gesprochen habe, da habe ich erstmal 5 oder 6 gute Gründe gehört, warum das überhaupt nicht machbar ist. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied von der Denkweise. Und ich sage gar nicht, dass eins besser oder schlechter ist. Ne? Es ist eine andere Herangehensweise. Ne? In Deutschland sind wir eben ausgebildet, sehr kritisch über die Dinge nachzudenken und erstmal tief zu analysieren, bevor wir in Aktion verfallen. Und das ist in Indien anders. Da hat man eben mehr, ja, wieso hast du noch gar nicht angefangen? Also, was denkst du denn immer noch? Und man hat dann mehr so ein Trial-and-Error-Verfahren, was aber auch zum Ziel führend und eben vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Und das Geheimnis dann eben unserer, sagen wir, erfolgreichen Softwareentwicklung ist eben, diese Ansätze irgendwie auch wieder miteinander zu verheiraten. Ne? Dass man sagt, hier ist vielleicht ein Teil, den analysiert man mal besser, weil da gibt es vielleicht viele Risiken oder das ist auch extrem komplex. Und hier ist ein Teil, da können wir auch mal 3 verschiedene Wege versuchen und sehen, wo wir da hinkommen.
Haben Sie vielleicht Tipps, was man beachten sollte, wenn man als Unternehmen nach Indien geht, auch kulturell?
Ich habe ja auch viele Unternehmen kennengelernt und Unternehmer auch, gerade auch Mittelständler, die extrem erfolgreich in Indien operiert haben. Warum? Weil sie sich irgendwie drauf eingelassen haben auf Indien, offen für die Kultur, nicht alles mit dem deutschen Maßstab sofort bemessen und auch mal ein bisschen ins Risiko geht. Wo man keine Kompromisse machen sollte, wäre tatsächlich bei diesen Compliance-Standards. Also das braucht man auch nicht mehr. Das heißt, wie Geschäfte gemacht wird, dass man wirklich von Anfang an sagt, irgendwelche Taschengeld, Bestechung und so weiter, das gibt's einfach nicht. Ne? Und das kann man auch durchziehen. Und wenn ein Unternehmen dafür mal bekannt ist, dann wird es auch als solches wahrgenommen. Da fragt dann auch irgendwie keiner mehr. Ne? Also es gibt, glaube ich, bestimmte Werte, die sollte man durchaus dann auch in Indien offensiv vertreten, weil man sagt, das ist ein Firmenwert, den wir auf der ganzen Welt, so handhaben wir das, so machen wir Geschäfte oder das ist bei uns Qualität, da machen wir keine Abstriche. Aber bei vielen anderen Dingen kann man sich eben dann doch auch drauf einlassen, bei den Arbeitsprozessen. Und man muss natürlich da und dort mehr Zeit einplanen. Also gerade am Anfang, wenn man Lieferketten aufbaut, das klappt nicht immer vom Tag 1 dann so flüssig. Und man muss seine Lieferanten auch gut kennen. Es gibt ja diese Indian Standard Time und die Inder sagen immer so ein bisschen humorvoll IST, Indian Stretched Time. Und das ist auch etwas, was ich halt gelernt habe. Aber damit kann man gut umgehen. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie geht man ja mit dieser anderen Kultur einfach um und passt man sich auch ein bisschen einfach an. Also es geht schon damit los, dass man in Indien eine Geschäftsverhandlung nicht gleich mit dem wichtigsten Punkt beginnt, sondern sich vielleicht erstmal nach den Kindern des Gegenübers erkundigt oder über das Cricket-Match vom Vorabend spricht. Und sich einfach mal kennenlernen und dann mal irgendwann sagt, so, wir wollten ja auch über ein paar geschäftliche Dinge reden. Ich habe schon ganz erfolgreich Dinge abgeschlossen, wo beim Rausgehen erst das Thema aufkam. Ach übrigens, wir wollten ja noch über das und das sprechen. Ach weißt du, das ist jetzt erledigt, das kannst du als approved annehmen oder so. Also das habe ich auch schon erlebt und es macht eben auch einfach Spaß. Es ist einfach Teil des Charmes. Ich glaube, ein bisschen Anpassung von beiden Seiten und dann klappt das ganz hervorragend. Also Indien bietet enorm viel Chancen und ich glaube, alle deutschen Unternehmen, egal von welchem Sektor, haben da auch sehr, sehr gute Chancen, erfolgreich zu sein.
Das macht doch Mut und Lust. Vielen Dank, Klaas Neumann, dass Sie Ihre Erfahrungen auf dem Subkontinent mit uns geteilt haben. Wir wechseln jetzt zu den Indien-Experten von Germany Trade and Invest, Maren Haring in Berlin und Florian Wenke in Mumbai. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Maren Haring, könnten Sie uns bitte kurz sagen, was Sie genau bei GTAI machen?
Ja, sehr gerne. Ich bin zuständig für Indien, genauer mehrere Länder in Südasien, unter anderem auch Nepal, Bangladesch, Bhutan, Sri Lanka und die Malediven. Aber Indien ist eigentlich der Hauptteil meiner Arbeit. Und wir unterstützen deutsche kleine und mittlere Unternehmen bei der Internationalisierung. Und hierfür schreiben 2 meiner Kollegen in Indien Berichte. Und ich mache dann die Redaktion dieser Berichte und außerdem bin ich der Erstkontakt für Unternehmensanfragen.
Herr Wenke, Sie sind Korrespondent in Mumbai. Was macht ein GTAI-Korrespondent?
Ein Korrespondent schreibt hauptsächlich, das heißt, ich berichte über Indien, aber auch über die Märkte Sri Lanka und die Malediven. Und neben dem Schreiben ist mein Geschäft eigentlich die Information. Das heißt, ich halte Stakeholder in Deutschland, kleine, mittlere Firmen, aber zunehmend auch Thinktanks oder die Politik auf dem Laufenden über das, was in Indien eigentlich so passiert.
Sie haben beide ja gerade eine Studie zu Indien als Beschaffungsmarkt beendet. Ist der Subkontinent ein interessanter Beschaffungsmarkt für deutsche Unternehmen?
Ich glaube, Indien ist allein schon aufgrund seiner Größe relevant. Es ist seit letztem Jahr das bevölkerungsreichste Land der Erde. Alleine deshalb zieht es schon so ein bisschen die Blicke auf sich. Und ansonsten ist es auch wirtschaftlich relevant. Es ist aktuell die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt und mit einer sehr vielgliedrigen Wirtschaft. Das heißt, die nicht nur in einem Sektor stark ist, sondern die sich halt gut entwickelt oder weit entwickelt ist in vielen verschiedenen Sektoren. Und dann war es auch so, dass in der Vergangenheit nicht immer so genau hingeschaut wurde auf Indien. Man guckte eher nach Norden, auf den großen Nachbarn, nach China und hat Indien so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und jetzt erkennt man, dass es vielleicht ein Fehler war und dass sich der genaue Blick eben doch lohnt, weil man vielleicht hier Alternativen findet, die man jetzt so verzweifelt sucht, wenn man eben seine Lieferkette diversifizieren möchte.
Ist Indien denn für deutsche Unternehmen ein neuer Markt?
Also ganz neu ist Indien nicht. Wenn man schaut, beispielsweise Siemens ist seit mehr als 100 Jahren vor Ort vertreten. Ich glaube aber, so der große Push deutscher Firmen nach Indien, der fand so Anfang, Mitte der 2000er Jahre statt. Da war schon mal so ein bisschen kleiner Indien-Hype und da war dann schon ein bisschen vermehrt die Entwicklung nach Indien zu schauen als Produktionsstandort oder auch als Exportstandort. Und jetzt hat man halt wieder so eine Aufflammen. Gerade wenn vielleicht in anderen Märkten die Konjunktur nicht so läuft, dann schaut man gerne mal, welcher andere größere Markt im Ausland ist denn Potenzial getrieben und da wird Indien gerade ganz häufig genannt.
Sie haben ja gerade Indien als Beschaffungsmarkt untersucht. Was denken Sie, wo gibt es in Indien für deutsche Unternehmen noch ungenutztes Potenzial?
Wenn es um das Thema Beschaffung geht, also was wäre relevant aus unserer Sicht, da spielen so die Themen Nahrungsmittel eine Rolle, aber auch chemische Erzeugnisse. Dann nochmal eine Untergruppe davon, aber auch separat betrachtet Pharmaerzeugnisse. Dann ganz relevant, jeder erinnert sich noch dran, Knappheit von Halbleitern, also die Themen Elektronik und Elektrotechnik, aber auch Metallwaren, Kunststoffe und zunehmend auch nicht nur Waren, sondern Dienstleistungen, hier speziell halt IT-Dienstleistungen.
Sie haben eben die Pharmaerzeugnisse erwähnt. Indien wird ja manches Mal als Apotheke der Welt bezeichnet. Was würden Sie dazu sagen?
Apotheke der Welt ist so eine selbstgewählte Bezeichnung, wird hier gerne ein bisschen genutzt, um das Land auch zu pushen. Aber das Land hat natürlich ganz klare Stärken, also Impfstoffproduktion, Generikaproduktion, da ist es sehr, sehr gut aufgestellt. Da ist es einer der wichtigsten Produzenten der Welt, also schätzungsweise 20% aller Generika werden in Indien hergestellt, 60% der Impfstoffe. Da sind das Produkte eher am unteren Ende der Wertschöpfungskette, also die Forschung und Entwicklung ist noch nicht so ganz so weit.
Sie haben bei Ihrer Aufzählung eben von wachstumsstarken Branchen, die für deutsche Einkäufer interessant sein können, auch Elektrotechnik und Elektronik erwähnt.
Also ich würde es so ein bisschen aufteilen, so nächstes Mal Elektrotechnik, also solche Sachen wie Kabel, Schaltanlagen, auch Transformatoren und Kondensatoren, da findet man hier ganz gut Hersteller. Das sind zum Teil lokale Hersteller, wie Havells oder CG Power. Oft sind es auch Staatsunternehmen, die da noch tätig sind. Also das Land hat vor einigen Jahrzehnten mal größere Unternehmen in größerem Umfang verstaatlicht und seitdem sind die immer noch in staatlicher Hand. Aber man findet natürlich auch europäische Hersteller, die hier vor Ort sind bei dem Thema. Siemens oder Leoni, die hier Kabel herstellen, die beiden deutschen Unternehmen. Insgesamt kann man ungefähr sagen, so ein Produktionsvolumen 33 Milliarden US-Dollar und der Export spielt da schon eine ganz gewisse Rolle. Man sieht, man hat hier Hersteller, die in guter Qualität fertigen können und hat eben halt auch in Deutschland mittlerweile Käufer, die in Indien einkaufen wollen.
Und wie sieht's bei Elektronik aus?
Ja, also Elektronikfertigung ist auch so ein Wachstumssegment. Also ungefähr Produktionswert mittlerweile von fast 100 Milliarden US-Dollar im Land. Und der Hauptteil davon sind Mobiltelefone. Das ist so eine richtige Erfolgsstory hier auch. Also 2017 hat Apple begonnen, hier iPhones herzustellen. Und mittlerweile stellen die 14% aller iPhones in Indien her. Das heißt, das Land hat wirklich erkannt, hier kann man produzieren. Und zunächst waren das die typischen Auftragsfertiger, Foxconn. Und mittlerweile hat man auch mit dem Tata-Konzern auch lokale Unternehmen, die hier eingestiegen sind als Partner. Und dementsprechend findet da eben auch der Know-how-Transfer, Technologietransfer statt.
Bei Halbleiter denken die meisten Menschen wahrscheinlich eher an Länder wie Taiwan, Korea oder Japan, nicht so an Indien. Wird sich das künftig ändern?
Ich glaube ja. Also Indien fängt jetzt an, das erste Werk für Halbleiter zu bauen, auch zusammen mit dem Tata-Konzern, mit einem Konsortium aus anderen Firmen, aus Taiwan unter anderem. Und dann dauert es natürlich immer eine Zeit lang, bis so eine Fab dann auch steht. Aber dann kann man natürlich auch schauen, ob man nicht hier dann die Halbleiter aus Indien source anstatt von anderen Standorten. Hinzu kommt, dass Indien natürlich auch im Bereich Assembly, Testing, Marketing und Packaging schon vertreten ist. Das heißt, wo dann einzelne Halbleitern zu Chips zusammengesetzt werden. Und was Dienstleistungen angeht, kann sich der Blick nach Indien lohnen. Indien ist ein Powerhouse, wenn es darum geht, Halbleiter zu designen. Also knapp 20% des Halbleiterdesigns weltweit wird in Indien erledigt. Indiens Wirtschaft hat so ein bisschen ihre Stärke im Dienstleistungssektor und Halbleiterdesign eben eine Dienstleistung.
Apropos Dienstleistungen. Klaas Neumann von SAP hat uns vorhin schon eine Menge zum IT-Standort Indien erzählt. Angenommen, ein deutsches Unternehmen sucht einen indischen IT-Dienstleister. Wie sollte man vorgehen und wo wird man am ehesten fündig?
Also ich glaube, ein guter Tipp ist einfach in den Zentren dieser Industrie zu schauen. Also zuvor das sicherlich Bengaluru, meistens eher bekannt als Bangalore noch. Das ist so der Hub für die Industrie. Also da kennt man das auch früher. Die Callcenter, die typischen Callcenter, aus denen sich ja dann diese ganze Industrie IT-Dienstleistungen entwickelt hat hier vor Ort. Ansonsten gibt es da auch Branchenverbände. Hier in Indien sicherlich zuvor das zu nennen, NASCOM.
Frau Haring?
Das wäre generell auch mein Tipp, immer zuerst vor Ort sein. Indien ist auch hochprofessionell, was Messen angeht. Also es gibt zu fast jedem Thema, jeder Branche mehrere Messen in Indien das ganze Jahr. Und auf Messen lassen sich die besten Kontakte meines Erachtens nach schließen.
Wir haben noch eine Branche, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist die Textilbranche. Indien ist ja bekannt als Beschaffungsmarkt für Textilien, auch für Leder. Deutsche Konsumenten und Einkäufer achten aber immer mehr auf nachhaltige Produktion. Frau Haring, kann Indien diesbezüglich etwas anbieten?
Die meisten, die sich Indien vorstellen, denken an die leuchtenden Farben der Saris von den Frauen und tatsächlich deckt Indien fast die gesamte Wertschöpfungskette in der Textilindustrie ab. Also von Anbau und beispielsweise Baumwolle über die Verarbeitung und bis hin zur fertigen Konfektion. Und da kann Indien auch Standortvorteile nutzen. Beispielsweise hat es eine relativ geringe Importabhängigkeit von solchen Vorprodukten. Und ja, in Indien ist auch der Trend zur Nachhaltigkeit wurde erkannt, vor allem aber auch wegen den Anforderungen der ausländischen Kunden aus der EU beispielsweise. Das Recycling von Alttextilien spielt eine große Rolle und es gibt auch Regierungsprogramme, also gefördert von der Regierung in Neu-Delhi in Millionenhöhe wie das Indian Footwear and Leather Development Program, das umweltschonende Verfahren in der Produktion mit finanziellen Mitteln unterstützt. Grundsätzlich ist Nachhaltigkeit in Indien ein Thema, wenngleich aber der Fokus des Landes und der Wirtschaft eher nochmal auf dem wirtschaftlichen Wachstum liegt.
Ist denn der indische Markt besonders herausfordernd?
Unter deutschen Unternehmern ist besonders schwerwiegend, dass die indische Bürokratie als lähmend empfunden wird. Auch ist die Verwaltung in Indien wenig berechenbar. Also es gibt schnelle Änderungen in Prozessen und Vorschriften und Verfahren, wo Unternehmer dann ohne Vorlaufzeit quasi die neuen Prozesse auf den Tisch bekommen. Und das fordert eine enorme Flexibilität, die üblicherweise den Deutschen nicht nachgesagt wird.
Und haben es Unternehmen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, besonders schwer in Indien?
Es kommt immer darauf an, was man mit seinem Vertragspartner aushandelt. Und wenn man als deutsches Unternehmen besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und den indischen Unternehmen erklärt, welche Punkte man darunter betrachtet, dann können die Unternehmen genauso nachhaltig agieren wie hierzulande.
Nochmal nach Mumbai zu Ihnen, Herr Wenkel. Was wären so Ihre persönlichen Tipps? Was sollten deutsche Unternehmen noch beachten, wenn sie auf dem Subkontinent Geschäfte machen?
Also ein Punkt, den ich den Leuten gerne mit auf den Weg gebe, ist, Indien so ein bisschen runterzubrechen, vielleicht in verschiedene Teilmärkte. Das hilft, mit der Größe des Landes klarzukommen. Also man kann so ein bisschen sagen, jeder Bundesstaat ist so wie ein kleines Land. Es passt ungefähr von der Größe, von der Bevölkerungsanzahl, von der Identität, alles sehr verschieden. und sehr plural. Und dann bricht man das ein bisschen runter und schaut vielleicht erstmal, wo fange ich an, mir diesen Markt zu erobern? Vielleicht erstmal nur in einer der großen Städte oder halt in einem Bundesstaat, der besonders passt für mich, in dem ich zu irgendeinem Zug habe. Das hilft auf jeden Fall. Und ein weiterer Punkt ist so dieses ständige Vergleichen. Also hier ist ja anders als in Deutschland und das ist ja anders und das ist ja anders, sondern das Land einfach so ein bisschen so zu nehmen, wie es ist und das nicht weder als schlechter oder besser zu sehen, sondern einfach nur als anders zu sehen und dann so zu handhaben.
Wie verlässlich sind eigentlich indische Unternehmen? Was kann man als deutscher Einkäufer tun, damit man gleichbleibende Qualität der bestellten Produkte erhält und die Lieferung auch pünktlich kommt?
Also meines Erachtens und meiner Erfahrung nach sind Inder sehr verlässlich. Allerdings kann man natürlich nochmal der Verlässlichkeit nachhelfen, indem man Dinge vertraglich festlegt, die dann schriftlich auch nachprüfbar sind. Und ganz, ganz wichtig in Indien ist das Netzwerken, also ein Kennenlernen auf persönlicher Ebene, Respekt vor der Kultur zu zeigen und auch beispielsweise kleine ortsübliche Geschenke zu Feiertagen.
Und wie sehen Sie das, Herr Wenke?
Also ich würde auch so eine Beziehung dann auch Stück für Stück entwickeln. Vielleicht sollte man auch nicht bei der ersten Order direkt dann die Millionen Stück ordern, sondern erstmal klein anfangen, schauen, klappt alles wie gedacht und dann so Stück für Stück skalieren. Wie gesagt, in dem Zuge dann halt auch das Vertrauen aufbauen, den Geschäftspartner auch besuchen, auch mal die Produktionsanlagen angucken und je nachdem, was man einkauft. Und dann ein ganz wichtiger Punkt von Marina erwähnt, wie gesagt, auf die Verträge achten. Da kann man natürlich dann alles festlegen, von Vorkasse bis jetzt zu Lieferbedingungen, Tagesstrafen und. Und je besser und wasserdichter man das macht, umso besser ist man dann halt auch abgesichert.
Sie hatten vorhin schon die Geschenke erwähnt, die so wichtig sind. Bringen Sie aus Indien auch was mit? Haben Sie da so Highlights?
Also zum einen bringe ich immer wieder Begeisterung für Landleute und Kultur mit. Das ist das Wichtigste. Aber natürlich auch materielle Dinge, vor allem Tee, Süßigkeiten, Kaju Katli sind bei mir im Büro ganz beliebt. Das ist eine indische Süßigkeit, vergleichbar mit Marzipan, aber aus Cashewnüssen. Indien hat auch sehr viele salzige Snacks, Namkeens genannt und Kleidung.
Und wie ist das bei Ihnen, der Wenke?
Snacks auf jeden Fall. Also Marina hat es gesagt, hier gibt es halt auch Sachen, die es in Deutschland einfach nicht gibt, so sauer eingelegte, gelierte Mangos und solche Sachen. Dann gibt es Imli-Bonbons, so saure Süßigkeit. Ansonsten auch viel Gewürze. Sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Gewürze kriegt man hier sehr, sehr einfach. Zimt beispielsweise und solche schönen Sachen. Tee, immer Tee aus Darjeeling. Und dann Stoffe, also viel Seidenstoffe oder Sachen aus Seidenstoff.
Und jetzt nochmal ein bisschen größer gedacht. Was fasziniert Sie an der indischen Kultur oder was schätzen Sie besonders?
Das lässt sich, glaube ich, nicht in Worte fassen. Das muss man erleben.
Ich mag die Dynamik, diese ständige Verwandlung. Und trotzdem bleibt der Kern immer gleich, wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in Indien. Und trotzdem ist immer wieder, jeder Blick bringt was Neues zutage. Das fasziniert mich sehr.
Vielen Dank nach Mumbai und nach Berlin an Sie beide. Das waren wunderbare Einblicke nicht nur ins Land als Beschaffungsmarkt, sondern auch in die indische Kultur. Die Vielfalt Indiens kann Weltmarkt natürlich in einer Folge nicht in Gänze abbilden. Selbst dann nicht, wenn wir die Indian Stretch Time in Anspruch nehmen könnten. Aber wir hoffen, dass bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, doch vieles hängen geblieben ist. Links zum Nachlesen finden Sie in den Shownotes. Die erwähnte Studie mit dem Titel Sourcing Chancen in Indien von Germany Trade and Invest gibt es zum Download auf gti.de. Haben Sie eine gute Zeit und wir würden uns freuen, wenn Sie in der nächsten Folge wieder reinhören. Dann geht es um Mexiko. Machen Sie es gut und bis bald.